Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Nikolaustag. Ich hoffe, ihr konntet ihn genießen und habt was Schönes im Schuh oder im Stiefel gehabt, wenn ihr das denn noch feiert, je nachdem. Also ich bin ja jetzt bald 31, aber ich feiere es trotzdem auch noch immer super gerne und schenke auch meiner Familie was und so. Also das ist bei uns schon immer so gewesen und wird, glaube ich, auch immer so bleiben, zumal ich auch noch im Dezember Geburtstag habe und meine Eltern auch. Ist da immer sehr viel los bei uns. Dann kommt ja auch noch Weihnachten, Neujahr, Silvester und so weiter. Ja, ihr kennt das bestimmt. Ja, noch zum Thema Nikolaustag kurz. Heute habe ich nämlich mein erstes Gewinnspiel gestartet auf Instagram. Da dürft ihr gerne reinschauen, wenn ihr daran teilhaben wollt. Ich hatte ja in den letzten Monaten euch häufig mal gefragt, was ihr euch denn so an Fällen wünscht. Und da kam auch häufiger mal der Fall von Heike Rimbach. Und den habe ich jetzt aufgearbeitet für euch und trage ihn euch jetzt gleich nach besten Infos hoffentlich vor, die ich so finden konnte im Internet. Ich bemühe mich da immer natürlich gerade bei auch sehr krassen Fällen. Ich finde, Heike Rimbach ist schon ein extrem trauriger, krasser Fall. Das ist natürlich auch so möglichst gut wiederzugeben, wie ich das eben kann. Und ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut getroffen habe gleich. Ja, meine Lieben, wenn ihr nichts verpassen wollt und gerade neu auf meinem Kanal seid, ich mache ungefähr 2 bis 3 Folgen die Woche bei YouTube sowie auch auf den Podcast-Portalen. Also wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann abonniert mich da gerne. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit der Folge Heike Rimbach aus 1995. Ja, wie gerade schon erwähnt, möchte ich heute mit euch über den Fall Heike Rimbach aus 1995 sprechen. Einige von euch werden den Fall vermutlich schon kennen, aber vielleicht möchtet ihr ja trotzdem nochmal zuhören. Der Fall ist, wie ich ja eben schon sagte, wirklich sehr, sehr brutal. Ich habe selten sowas gelesen und ich habe mir viele Fälle schon angeschaut. Wenn wir jetzt mal von Zerstückelungen absehen in dem Fall, finde ich den Fall von Heike Rimbach wirklich, puh, also da musste ich schon schlucken und ich bin gespannt, was ihr da am Ende zu sagt. Heike Rimbach war eine 19-jährige Auszubildende, die noch bei ihren Eltern zusammen mit ihren beiden Brüdern lebte. Als Familie wohnte sie zusammen in Lütkenrode, einem nicht mal 1000 Einwohner-Dörfchen im Harz in Sachsen-Anhalt. Heike war ein lebenslustiges Mädchen, manchmal wohl auch etwas zurückhaltend und sehr zuverlässig, so wurde sie beschrieben. Sie machte eine Lehre in einer Metzgerei und befand sich im dritten Lehrjahr. Am 27. August 1995, einem Sonntag, saßen Heike und ihre Mutter noch zusammen. Die Brüder waren noch draußen, der Vater mit dem Rad unterwegs. Und da fragt sie ihre Mutter, ob sie mal schnell das Auto nehmen dürfte, um zur Telefonzelle zu fahren. Denn in Lütkenrode gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine Telefonverbindung. Also nahm Heike dann das Auto und fuhr zur Telefonzelle. Dort wollte sie ihren neuen Freund anrufen, der in Dessau lebte. Aber in der Telefonzelle angekommen, erreicht sie nur die Mutter ihres Freundes und fährt daraufhin wieder nach Hause. Zu Hause angekommen, gibt es noch Abendessen. Heikes Mutter will diesen Abend später als einen normalen, schönen Abend beschreiben, ohne jegliche Vorkommnisse. Gegen 22 Uhr ging Heike dann zu Bett. Am Sonntag, den 28. August 1995, hatte sie frei. Heikes freie Tage änderten sich allerdings von Lehrjahr zu Lehrjahr. An diesem Montag verlassen bis auf Heike alle früh das Haus. Ihre Mutter sieht noch an diesem Tag, bevor sie zur Arbeit geht, in Heikes Zimmer hinein, dass ihre Jacke, die sonst immer auf dem Sessel liegt, dort nicht gelegen hat und ihr Geldbeutel im Zimmer, der lag dort, aber der war leer. Da dachte sie, dass Heike vielleicht irgendwo hingegangen sei oder noch hingegangen ist, besser gesagt. Als die Mutter dann am Montagabend von der Arbeit zurückkehrt, ist Heike im Haus aber nicht zu finden. Da Heike ja am Morgen scheinbar schon weg war, war die Familie der Meinung, dass Heike vielleicht nach Dessau gefahren sein könnte, um ihren Freund zu besuchen oder ihre Freunde. Als Heike allerdings auch am Dienstag, den 29. August, nicht auftaucht und sich nicht bei ihrer Familie meldet, macht diese sich dann doch so langsam Sorgen. Es wäre nicht Heikes Art, so lange fernzubleiben, ohne ein kurzes Lebenszeichen zu geben. Heikes Mutter Maria rief dann um 7:15 bei der Polizei in Osterwiek an und erzählt davon, dass Heike verschwunden sei und dies nicht zu ihr passen würde, sich einfach nicht zu melden. Die Polizei in Osterwiek teilt Maria Rimbach nur mit, sie solle sich nicht zu verrückt machen, Heike ist 19 und kann schon mal von zu Hause fernbleiben. Ihr kennt das ja, häufig wird es ja immer gesagt in vermissten Fällen oder bei Tötungsdelikten. Es ist natürlich aber auch so, dass wirklich viele, sag ich mal, junge Leute, Teenager, teilweise auch Erwachsene nach ein paar Tagen zurückkehren. Aber ja, in den Fällen, wo ich euch davon erzähle, ist das ja meistens leider nicht der Fall. Die Familie ist weiterhin beunruhigt und fragt dann auch die Nachbarschaft, ob sie etwas gesehen hätten. Auch Rainer Baumbach, der zusammen mit Heikes Vater eine Baumontage betreibt, aber auch dieser weiß von nichts. Sie fahren dann an diesem Tag auch in Heikes Firma vorbei, denn am Dienstag hätte sie ja wieder in Bettingerode arbeiten müssen in der Metzgerei. Aber auch dort war Heike nicht aufzufinden. So fährt Maria Rimbach mit dem Arbeitskollegen ihres Mannes zurück, noch kurz in seine Wohnung, da er dann noch was erledigen wollte, als dort in der Wohnung dann ein Anruf ankommt. Und Maria Rimbach nimmt das Telefon an, weil er ja gerade beschäftigt war, der Kollege. Und daraufhin hat sie nur noch geschrien. Und sie schrie dann, Heike ist tot, Heike ist tot, und dass Karl-Heinz, das ist Heikes Vater, Heike gefunden habe. Heikes Mutter fährt mit dem Arbeitskollegen dann zurück zu ihrer Familie nach Hause. Heikes Vater Karl-Heinz sitzt apathisch auf der Treppe und sagt nur, auf dem Dachboden. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings glücklicherweise die Polizei schon vor Ort und hielt Heikes Mutter ab, auf den Dachboden zu gehen, weil ich glaube, das war wirklich ein Glücksfall für die Familie, dass die Polizei zu dem Zeitpunkt wirklich schon da war, dass nicht auch noch die Mutter das sehen musste. Sie hat es zwar später auf Bildern gesehen, das weiß ich, aber ja, Heike hängt nämlich mit einem Hanfstrick auf dem ehemaligen Heuboden des Hauses, was sich auch die alte Schäferei nannte. Aber nicht nur das, Heikes Schädel war komplett eingeschlagen und sie war durch 37 Messerstiche komplett entstellt. Wer hat Heike das angetan? Wer hat sie so bestialisch zugerichtet? Die Polizei hat sich bei der Begehung des Tatorts und auch spätere Profiler wie Axel Petermann sind sich sicher, dass die Tat in mehreren Räumen verübt werden musste. Heikes Zimmer befand sich in der ersten Etage. Dort waren auch die Zimmer von Bruder Martin und Bruder Rainer. Heikes Zimmer befand sich in der Mitte und jedes Zimmer hatte seinen separaten Eingang. Der Täter muss Heike aus ihrem Kinderzimmer geschliffen, über eine Luke vor einem Partyraum hindurch zum Dachboden transportiert haben. Es gab jedoch mehrere Möglichkeiten, zu diesem Heuboden oder auch Dachboden zu gelangen, durch einen angrenzenden Lagerraum zum Beispiel und auch zum Beispiel durch die Wohnungstür. Was genau damals geschah, weiß natürlich niemand zu 100%, aber die Polizei ist sicher, dass es schon in Heikes Zimmer zu einem Streit gekommen sein muss. Eine Schale mit Schwimmkerzen ging zu Bruch und es wurden Dinge vom Tisch gerissen. Dort hat der Täter sehr wahrscheinlich auf Heike eingeschlagen und sie muss sich gewehrt haben, daher gingen dann eben auch die Dinge da zu Bruch. Dabei muss Heike auch geblutet haben, vermutlich ist sie auch bewusstlos gewesen, was ich ehrlich gesagt für Heike hoffe, denn es kommt ja noch schlimmer. Blut tropfte dann aus ihrer Nase, auf der Bettkante findet man später Blut, auch auf dem Boden. Danach schleppte der Täter Heike auf den Dachboden. Da es kaum Blutspuren davon gibt, geht man davon aus, dass es dann erst zu weiteren Gewalt gekommen ist. Danach vermutlich schlägt der Täter mit einem Eisenhaken auf Heike ein und merkt, dass diese immer noch lebt und holt sich dann aus dem Abstellraum des Hauses ein Messer. Mit dem Messer stach er dann 37 Mal auf Heike ein. Besonders oft wohl auch in den Hals, selbst wohl unter der Fußsohle soll es Einstiche gegeben haben. Daraufhin muss er wohl gemerkt haben, dass Heike zwar schwerst verletzt war, aber immer noch lebte. So nahm er sich ein Hanfseil und strangulierte Heike und erhängt sie auf dem Dachboden. da muss man erstmal durchatmen, wollte ich sagen, wenn man sowas hört. Die Polizei und Profiler gehen stark davon aus, dass der Täter unbedingt wollte, dass Heike stirbt, denn wenn sie schwerst verletzt überlebt hätte, dann hätte man ihn ja später ermitteln und identifizieren können als Täter. Die Werkzeuge, mit denen er Heike tötete, hat er durch Zufall in dem Haus der Rimbachs gefunden, denn so wie es scheinbar er das geplant hatte, Heike zu töten, klappte das nicht. So mussten andere Tatwerkzeuge her. Heikes Mutter stellt sich bis heute die Frage, wie jemand so kaltblütig sein kann, wie jemand nachts schlafen kann, der so etwas einem Menschen angetan hat. Auch die Polizei hat selten so ein Spurenbild bei einer Tötung erlebt. Heike Rimbach war für viele ein Fall, den sie vermutlich niemals vergessen werden. Nach dem Feststeht, dass Heike getötet wurde, fing nämlich die Suche nach dem Täter an. Die Familie Rimbach wohnte erst einige Wochen in Lütkenrode, so kannten sie dort also noch nicht so viele Menschen. So geraten erst die beiden jüngeren Brüder von Heike ins Visier der Polizei. Einer der beiden berichtet wohl damals von Details der Verletzungen, wie sie nur der Täter wissen konnte. Bei dem anderen wurde ein Hanfstrick, mit dem Heike ja dann später auch erhängt wurde, im Schrank entdeckt. Selbst Heikes Mutter erzählt in einem Interview, dass selbst sie mal tatverdächtig war. Jedoch waren die Vermutungen, dass es jemand aus der Familie war, wohl haltlos. Spätere Profiler halten der Polizei sogar vor, hätte diese sich nicht direkt am Anfang schon auf die Familie eingeschossen, dann hätte man heute vermutlich sich damals schon anderen Verdächtigen widmen können und auch bessere Spurenbilder erstellen können. Heike hatte auch die Angewohnheit, ihr Zimmer nachts oder bei Abwesenheit abzuschließen. Und da keine Aufbruchsspuren zu finden waren, geht man davon aus, dass Heike ihren Mörder gut gekannt haben muss. Auch wusste ein Unbekannter nicht, wann Heike ihren freien Tag in der Ausbildung hatte, da dieser sich ja immer änderte. Heike wurde außerdem im Schlafshirt und Slip aufgefunden, so muss sie ihren Mörder auch in Empfang genommen haben, sodass also ein Vertrauensverhältnis bestanden haben musste. Da Heike sonst als etwas verschlossen galt, hätten sie Fremden so nicht die Tür geöffnet. Alles spricht also dafür, dass Heike ihren Mörder gut gekannt haben muss, dieser wahrscheinlich auch Heikes Umfeld geläufig war. Heike war ein beliebtes, offenes und zugängliches Mädchen unter Bekannten auf der Arbeit und bei Freunden. Für die Tat an Heike ein Motiv zu finden fällt schwer. Denn in Lütkenrode hatte sie kaum noch Kontakte, hielt sich viel bei Freunden im Bereich Goslar auf. Dort wohnte sie vorher und ging auch dort zur Schule. Auch rätselt man, was Heike kurz vor ihrem Tod ihrem neuen Freund mitteilen wollte. Fühlte sie sich von jemand bedrängt, bedroht oder ahnte sie von all dem überhaupt gar nichts und es war nur ein Anruf der Sehnsucht wegen? Diese Frage wird sich leider nie mehr beantworten lassen. In Heikes Familie ist auch nach ihrem Tod einiges kaputt gegangen. Das ehemalige Chef des Vaters mit seinen Kollegen ist zerbrochen. In einem aktuellen Interview aus 2021 erzählt Heikes Mutter auch davon, dass ihr Mann mittlerweile sehr schwer erkrankt sei. Zur damaligen Zeit allerdings gingen die Ermittler auch dem Geschäft des Vaters nach, der ja ein Baumontageunternehmen mit einem Kollegen zusammen gründete. Dort passierte nämlich auch etwas Mysteriöses vor Heikes Tod. Ein Kollege in dieser Firma vom Vater und dem Kollegen erhängte sich, man ging dabei von Selbstmord aus. Zur damaligen Zeit in einem Interview wollte der Kollege und die Familie Rimbach nicht an einen direkten Zufall glauben. Wie sie heute dazu stehen, weiß ich nicht, ich habe darüber nicht viel gefunden, aber damals gingen sie nicht davon aus, dass das Zufall war, dass gleich zwei Angehörige, sage ich mal, der Rimbachs oder der Kollege der Rimbachs, beziehungsweise damals ja so ein Angestellter, sich erhängt und dann die eigene Tochter der Rimbachs auch noch erhängt aufgefunden wurde. Aber die Polizei schließt aus all dem keinen Zusammenhang. Die Familie glaubt aber bis heute nicht an den großen Unbekannten im Fall von Heike, denn der Täter muss Heikes Tagesablauf und ihre Gewohnheiten ja gekannt haben, sehr wahrscheinlich sogar öfter im Haus gewesen sein, um den Zugang zum Dachboden zu kennen. Die Polizei geht auch davon aus, dass der Täter vermutlich Heike gar nicht töten wollte. Vielleicht kam es zu einem Streit oder es kam anders, wie er sich das Gespräch vielleicht vorgestellt hatte und dann eskalierte es womöglich. Daher nahm der Täter wahrscheinlich auch Dinge, die ihm gerade per Zufall in die Hand fielen, um Heike zu töten. Aber was kann den Täter nur dazu bewogen haben, so auszurasten? Und weshalb tötet er Heike? Auch hat die Familie zur damaligen Zeit gemerkt, dass Lütkenrode wohl in den 90ern ein ziemlich verschwiegenes Dorf war. Die Rimbachs gehen fest davon aus, dass vielleicht sogar jemand etwas weiß, aber bis heute schweigt. Womöglich hat vielleicht jemand in der alten Schäferei, die damals noch landwirtschaftlich als Gutshof genutzt wurde, beziehungsweise mit als Gutshof genutzt wurde, etwas gehört, Schreie, Tritte, irgendwas, was an dem Tag, wo Heike eben umgebracht wurde, passiert ist, dass jemand gesehen hat, dass sich jemand vielleicht einfach Zutritt zum Wohnhaus, das war am Amt 93, so hieß wohl die Straße, verschafft hat. Immerhin haben Mitwisser nach so langer Zeit auch sicherlich keine Strafe mehr zu erwarten, aber trotzdem, auch so denke ich, schweigt jemand, der wahrscheinlich etwas wissen könnte und endlich zur Aufklärung beitragen könnte. Außer Heikes beiden Brüdern gab es übrigens außer der Familie noch zwei weitere Verdächtige, auf die ich natürlich auch noch kurz eingehen möchte. Der erste Verdächtige viele Jahre später, 2005, war ein ehemaliger Schlachtereikollege von Heike. Dieser soll ihr wohl damals auch nachgestellt haben. Er wurde damals verdächtigt in Bad Harzburg, das ist so ungefähr 15 Kilometer von Lütkenrode weg, eine thailändische Prostituierte ermordet zu haben und eine zweite schwer verletzt zu haben. Die Todesursache der Prostituierten waren brutale Schläge, wie auch im Fall von Heike. Für eine Anklage jedoch in dem Prostituiertenmord reichten die Indizien allerdings nicht aus. Aber das Spurenbild der Schläge war ein ähnliches wie bei Heike, wäre also eventuell möglich gewesen. Im Jahr 2008 dachte man dann auch fast, dass der Fall von Heike Rimbach endlich gelöst sein könnte. Es kam nämlich ziemlich Bewegung in den Fall durch einen neuen Ermittler. Es wurden aus der Asservatenkammer Schuhe von Heikes Ex-Freund herausgeholt. Sie wurden damals in Heikes Kinderzimmer sichergestellt. An mehreren Fasern dieser Schuhe waren kleine Blutanhaftungen festgestellt worden, die von Heike stammten. Forensiker haben das daraufhin untersucht und fanden blutumschlossene Fasern, die dem Seil, mit dem Heike damals erhängt wurde, sehr geähnelt haben. Heike trennte sich damals kurz vor der Tat von ihrem Ex-Freund. Er kannte sich gut aus im Hause Rimbach. 14 Jahre nach der Tat, im Jahr 2009, nahm man Heikes Ex-Freund damals in U-Haft. Man dachte schon, der Fall sei jetzt wirklich endlich abgeschlossen, aber Heikes Mutter freute sich damals nicht zu früh und behielt leider Gottes Recht. Es kam zu mehrmaligen Haftprüfungen gegen den Ex-Freund und einer der Haftrichter kam zum Schluss, dass es keinen dringenden Tatverdacht gebe und ein Bekannter gab ihm auch ein Alibi für den damaligen Zeitraum. Jedenfalls reichten die Beweise damals nicht aus und die Beweismittel im Fall Heike, zum Beispiel die Schuhe, wurden unsachgemäß gelagert, sodass man die Fasern somit nicht zwingend diesem Tatgeschehen zuordnen konnte. Somit beschloss die Staatsanwaltschaft in Magdeburg am 17. Juni 2011, das Ermittlungsverfahren mangels hinreichenden Tatverdachts einzustellen. Dies wurde damals begründet, dass gegen den Ex-Freund umfangreiche, so wurde es beschrieben, Neuermittlungen und eine Vielzahl von Gutachten beibezogen wurden. Zeugenaussagen neu geprüft und die Spuren nochmals untersucht wurden. Damit ist wahrscheinlich auch gemeint, dass die Spuren ja auch unsachgemäß gelagert wurden, dass diese dann nicht zweifelsfrei dieser Tat an Heike zuzuordnen wären. Heikes Ex-Freund schwieg übrigens während dieses ganzen Verfahrens, ließ auch über die Anwälte nichts an die Öffentlichkeit kommen. Und Heike Rimbachs Fall, der 21 Bände Akten umfasst, ist also immer noch ungeklärt. Heikes Familie quält natürlich bis heute die Frage, wieso musste Heike sterben? Wer war ihr Mörder? War es ein damals Beschuldigter? Einen Fremden kann man ja fast ausschließen. Heikes Familie ist heute nicht mehr dieselbe. Der Vater ist schwer erkrankt, die Mutter musste eine Krebserkrankung durchstehen, aber trotzdem ist die Familie noch zusammen. Mittlerweile, sagt die Mama, gibt es zwar Enkelkinder, zu den zwei Söhnen besteht guter Kontakt, aber Heike wird eben immer als drittes Kind einfach fehlen. Ja, meine Lieben, das war jetzt erstmal so der Vortrag des Falles Heike Rimbach, den ich hoffentlich so gut ich konnte euch wiedergegeben habe. Wie immer interessiert mich natürlich auch eure Meinung zu dem Fall von Heike. Ich schätze mal, dass ihn einige von euch schon kennen werden. Was ich bis heute nur nicht verstehe, ist, dass der Fall es auch nie zu Aktenzeichen XY geschafft hat. Vielleicht wäre man dann schon etwas weiter, weil das eben eine sehr große Reichweite hat und oft auch Mitwisser dann doch dazu appelliert hat, ihr Schweigen zu brechen. Zum Beispiel ja auch im Fall Maike Thiel. Und solch eine brutale Tat wie bei Heike, so ein grausamer Mord, hätte es so verdient gehabt, aufgeklärt zu werden. Und wenn ich dran denke, als eigener Vater mein Kind so aufzufinden auf dem Dachboden, dann schaudert es mich, ne? Das vergisst man ja seinen Lebtag nicht. Und die Mutter wird wahrscheinlich auch die Bilder, wie sie da hängt, niemals vergessen. Denn die Bilder hat sie gesehen. Sie war wohl aber, glaube ich, nicht an dem Tatort, wo Heike da halt noch hing. Das hat man verhindert, so viel ich das weiß. Aber die Bilder wirst du als Eltern ja in deinem Leben nicht mehr los. Und was die Familie für ein Leid erlebt hat, das können wahrscheinlich echt nur ähnlich Betroffene irgendwie verstehen. Ja, falls die Familie von Heike diesen Podcast jemals hören wird, was möglich sein könnte, weil mir schon viele Angehörige mal unter meinen Videos oder Podcasts kommentiert haben, so wünsche ich ihnen so viel Glück, dass das irgendwann nochmal aufgeklärt wird. Wobei ich in Heikes Fall glaube, dass da vielleicht nur eine Aufklärung kommen könnte durch Mitwisser, die ihr Schweigen brechen, die wissen, wer der Täter ist, weil vielleicht war man schon mal der Spur sehr nah, aber konnte es eben trotzdem nicht aufklären, weil ich gehe auch schwer davon aus, dass im Fall von Heike es wirklich jemand war, der engen Kontakt zur Familie hatte, engen Kontakt zu Heike hatte, die Lebensumstände kannte. Ich glaube nicht, dass das irgendein Unbekannter war, der ins Haus gegangen ist, Heike ermordet hat und sofort wusste, wo dieser Heu- oder Dachboden war und sowas alles. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, auch so dieses Spurenbild, für mich lässt das eigentlich fast keinen anderen Schluss zu, dass das kein Unbekannter war. Und ja, ich sage es ganz oft am Ende des Videos, aber ich hoffe auch in dem Fall so sehr auf Aufklärung, weil das ist so brutal. Also klar, diese Zerstückelungen, von denen ich euch mal erzählt habe in manchen Videos, Jasmin Stieler unter anderem oder auch der Fall von Maren Gralfs, mein letztes Video, ist alles auch mega, mega, mega heftig. Alle Morde und alles, was ich euch hier so erzähle, sind ganz traurige, heftige Geschichten. Aber ich glaube auch so ein Fall wie Heike Rimbach von der Brutalität her, vergisst man glaube ich selten, dass man dann auch noch das Mädchen am Ende aufgehangen da auch noch findet. Der Täter wollte wirklich, das sehe ich genauso wie die Polizei, der wollte hundertprozentig sicher gehen, dass Heike stirbt. Und das muss ja auch irgendeinen Grund gehabt haben. Entweder extremen Hass wegen irgendetwas oder eben, damit er später nicht erkannt wird, weil er eben diese brutale Gewalt angetan hat. Und ich könnte mir auch jemand vorstellen, der vielleicht aufgrund Heikes neuer Liebe eventuell vielleicht Hass in sich trug. Wäre zum Beispiel ein Fall, das nennt man dann ja wieder diesen Beziehungstat, weil die ja auch ziemlich brutal ausgeführt wurde, obwohl ihr mir jetzt in einem der letzten Videos geschrieben habt, dass man das eigentlich nicht so nennen sollte, sondern eher Femizid nennen sollte. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich es nennen soll. Femizide sind für mich auch solche Taten, ja, sind für mich aber auch Taten, wo zum Beispiel eine Frau mit jemandem in einer Beziehung die ganze Zeit war und dann da gequält wird und fast ermordet wird, sage ich mal, von einem Narzissten oder so. Das sind für mich zum Beispiel ja auch Femizide, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall, der Fall ist schlimm genug und ich gehe auf jeden Fall von einer engen Beziehung zwischen Opfer und Täter aus. Das definitiv. Ja, ihr Lieben, ich freue mich über Kommentare zu diesem Video, was ihr meint, wer es im Fall Heike Rimbach sein könnte. Vielleicht habt ihr euch ja auch schon mal länger mit dem Fall befasst und habt vielleicht sogar noch andere Infos, die ich jetzt vielleicht nicht gefunden habe oder so. Lasst mich gerne wissen, was ihr zu dem Fall denkt und meint. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, weil mich dieser Fall auch wieder sehr bewegt hat. Und Dann würde ich sagen, bis zu einem nächsten Video und ja, lasst es euch bis dahin hoffentlich gut gehen ohne Albträume und ja, bis dahin, eure Lia.